Heute gibt's ein Duell, ein Investmentduell. Mein Gast Christian Schmidt hat zwei spannende Nebenwerte mitgebracht, die die echte TV-Anforderungen an die Marktkapitalisierung erfüllen und bei denen ihr entscheidet, welchen ich ins Echtgeld TV-Depot kaufe. Ein Spezialchemieanbieter, der sich kommunikativ in Richtung BASF aufplustert und richtig tief in die kommunikative Bullshit-Kiste greift. Oder ein operativ recht zäh wirkender Spezialmetallprodukte-Player mit Schulden, schwachen Ergebnissen, aber mit klaren Hebeln für mehr Profit. Wer soll's sein? Außerdem mit dabei eine Aktie von Christians erstem Besuch bei Echtgeld TV. Mit der liege ich zwar 40% im Plus, aber so ganz ohne einen leichten rhetorischen Nackenschlag kommt mir der Kollege Schmidt da nicht weg. Denn von ihrem Höchstkurs hat sich die Aktie sehr deutlich entfernt. Klar ist damit auch, das sind heute durchaus riskante Investmentideen. Und daher gibt euch ein anderer Christian noch ein paar Risikohinweise mit auf den Weg. Der Chief Economist von Scalable Capital, Christian Gerül.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und damit starten wir jetzt in diese Sendung, in die drei Top-Aktien für 2026 von Christian Schmidt. Und wo ich gerade bei Christian Schmidt bin, sage ich am besten an der Stelle auch mal Hallo. Hi Christian.
Ja, hallo Tobias. Schön, dass ich nochmal da sein darf. Nach, glaube ich, anderthalb Jahren war es das letzte Mal, oder?
Ja, da kommen wir im weiteren Verlauf noch zu. Da bist du ja ein bisschen selber dran schuld, da wirst du nachher noch bepöbelt von mir, dass du quasi anderthalb Jahre nicht bei warst, weil es ist ja sowohl mit einem grünen Vorzeichen versehen, aber es hätte eben auch alles besser sein können mit dieser Aktie TrueBridge, die du damals mitgebracht hast und die sich in der Tat gut entwickelt hat in der Gesamtbetrachtung, aber kommt in 30, 35, 40 Minuten. Wir fangen mit was anderem an. Und zwar eigentlich einem anderen Schwerpunkt, den die Sendung dadurch bekommt. Denn bei dir ist es ja so, Christian, du bist Small Cap und Micro Cap Investor. Und das ist ja für uns beide dann immer ein bisschen schwierig, weil ich auf der einen Seite die Vorgabe habe, mindestens 100 Millionen Dollar, Euro, so ganz eng sehen wir es da nicht, Dollar Market Cap, die wir heute jeweils erfüllt haben. Aber wir sind eben auch in der Situation der Handelbarkeit der Unternehmen. Und die beiden Unternehmen, die wir heute haben, die gehören eben im Moment nicht zu den 8.000 Aktien, die bei Scalable handelbar sind. Und deswegen fühlt ihr euch bitte dazu aufgerufen, euch eine dieser beiden Aktien zu wünschen, indem ihr entweder einen Kommentar da lasst oder bei einem Kommentar von jemand anderem den Daumen auch nach oben packt. Egal, welche der beiden A-Aktien es nun ist. Christian, vielleicht zum Einstieg, wenn die Leute die Oktober 2024-Sendung nicht mehr so ganz im Kopf haben, wer bist du und was machst du?
Ja, Elevator Pitch quasi. Ja, also Christian Schmidt, 35 Jahre alt, tatsächlich ein Jahr gealtert seit dem letzten Mal und ich komme aus einem kleinen Ort an der Nahe, die hier in den bekannteren Rhein mündet. Ist eine sehr schöne Gegend mit viel Weinbau. Und ich bin seit 2023 Vollzeitinvestor, privater Vollzeitinvestor, verwalte nur mein eigenes Kapital über eine eigene GmbH. Das Modell ist, glaube ich, hinlänglich bekannt und habe also kein Geld von außerhalb, nur das eigene Geld. Ist auch nicht geplant, dass ich jetzt große Vermögen von außerhalb verwalte und fühle mich damit sehr, sehr wohl. Ist ein Ansatz, mit dem ich wunderbar von der Couch aus arbeiten kann. Über die Feiertage an Weihnachten war ich sogar weg auf Fuerteventura, habe da de facto alle 6 Tage, die ich da war, eigentlich nur mit der Börse verbracht, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also ein bisschen Obsession muss man immer mitbringen, wenn man Vollzeit investieren will, glaube ich zumindest. Und gerade wenn man einen aktiven Ansatz verfolgt. Und das mache ich mit sehr viel Freude und bislang habe ich es noch nicht bereut.
Gut. Und vor allen Dingen eben kleine Unternehmen. Wie findest du die?
Das ist sehr, sehr vielfältig. Also ich finde, Microcap-Investoren profitieren sehr, sehr stark von dem Austausch. Also sprich, du hast immer ein Netzwerk von Leuten, mit denen du dich über deine eigenen Ideen unterhältst oder auch deren Ideen weitergeleitet bekommst und dann entsteht daraus immer eine fruchtbare Diskussion. Zumindest wenn du deinen Kreis an Personen entsprechend mit der Pizzette ausgewählt hast, dann gibt es da fruchtbare Diskussionen, weil die selbst den gleichen Horizont haben, selbst quasi auch arbeitslos sind, weil sie ja die ganze Zeit nichts anderes machen, als vor dem PC zu hocken und quasi zu überlegen, was mache ich denn heute mal? Das ist ein häufiger Weg und im Nebenerwerb quasi in Anführungszeichen habe ich ein Unternehmen gegründet, wo es darum geht, auch Software Research, Aktien Research zu machen. Also es ist eine App, mit der ich sehr viel arbeite, die ist quasi auf Basis meiner Vorgaben von meinem Mitgründer entwickelt worden und da finde ich halt auch immer sehr viel Sachen. Also kannst dann halt sehr aktiv Filings und Press Releases durchsuchen. Wenn ich es meiner Oma erklären soll, scheitere ich immer daran, was das die Software macht und ich glaube, hier brauche ich das auch nicht im Detail noch weiter auszuführen. Es erleichtert mir auf jeden Fall sehr die Arbeit, neue Aktien zu finden und die interessantesten Filings auszupicken. Und eine von den Aktien heute habe ich auch genauso gefunden.
Genau, und zwei davon sind dabei. Du hast eben ansonsten auch noch Unternehmen, die unter und auch deutlich unter 100 Millionen Dollar, Euro Market Cap liegen.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die du mir immer gibst, zu sagen, find mal was bei dir im Depot über 100 Millionen. Dann bin ich meistens in der schwierigen Lage, dass ich erklären muss, warum bei der Aktie, obwohl sie jetzt schon so gestiegen ist, immer noch eine Upside da ist und warum ich es immer noch im Depot habe. Die meisten Aktien bei mir sind deutlich unter 100 Millionen Market Cap. Und ich weiß, da gehen bei vielen Leuten immer schon die Alarmleuchten an. Und ich würde sogar sagen, zu Recht, weil du auch da umso mehr mit der Pinzette auswählen musst, in welche Unternehmen du investierst. Auch die Management-Teams sind durchaus durch mehrere Linsen zu betrachten und es ist schwierig, aus einem Meeting mit dem Management rauszugehen von einem Microcap, wo man danach nicht gehypt ist, weil es ist immer alles super, es ist immer alles toll und was negativ aussieht, ist eigentlich eine Chance. Wie sagte einst ein ehemaliger Finanzminister, Probleme sind notwendige Chancen und so beschreiben dir das die Management-Teams auch immer ganz gerne und ja, da muss auf jeden Fall für gemacht sein und auch eine gewisse Resistenz entwickeln für, ich sag mal, Bullshit, ja, von den Management-Teams.
Eine ganz tolle Sache finde ich ja immer bei Microcaps, ist diese Geschichte Informationsasymmetrie. Also, dass man ganz oft eigentlich, wenn man insbesondere einen Markt gut kennt oder glaubt, gut zu kennen, das weiß man ja vorher immer nicht so ganz genau, ob das dann auch wirklich zutreffend ist, aber man kann zumindest in eine Situation kommen, wo man selber den Eindruck bekommt, aufgrund von Free-Float und so weiter, ist dieses Unternehmen, weil es eben für ganz viele Investoren nicht interessant ist, aber trotzdem deutlich oder brutal deutlich unterbewertet.
100%. Es gibt viele Aktien, die bestehen, zum Beispiel jetzt gerade habe ich mir eine angeschaut, die bestand zu 95% aus Retail-Investoren, also Menschen wie du und ich, ohne große Institutionen. Und da war das Research, das öffentlich bekannt war zu den Operations, also es geht nicht irgendwie um konkrete Zahlen oder sowas, das war so dünn, dass da ein befreundeter Investor von mir aus den USA da eine super schöne Arbeit geleistet hat und mittlerweile sind wir da quasi im Tandem unterwegs und haben uns zusammen auf die Aktie draufgehängt. Und das ist einfach ein riesen Mehrwert, weil du merkst es dann, wenn du die Aktie quasi pitchst, so im Bekanntenkreis, da kriegst du immer nur so komische Blicke, klingt seltsam, habe ich gegoogelt, gibt es keine Ergebnisse zu, ich war auf der Unternehmenswebsite, die Präsentation ist uralt und da gibt es gar keine Neuigkeiten. Ja, das ist eben genau das, was man häufiger mal im Microcap-Bereich entdeckt dann.
Ja, also ich habe ja ein Unternehmen, in dem ich investiert bin, das ist die Defarma. Da ist es nicht so, dass es eine Informationsasymmetrie gibt, weil das Unternehmen durch den Matthias Schrade sehr, sehr gut reportet, sehr umfangreich reportet. Aber ich weiß, dass ich ein halbes Jahr gebraucht habe, um durch regelmäßigen Kontakt mit den Pressemitteilungen, die er aussendet, mir immer wieder die Frage zu stellen, wie zum Geier kommt der zu diesen unglaublich attraktiven Preisen an seine Immobilien ran und wieso gelingt das keinem normalen Menschen eigentlich? Und das war dann in der Tat auch ein Grund damals für mein Investment in Defarma, wo es jetzt sicherlich keine Informationsasymmetrie gibt, wie man sie im Small-Cap-Bereich gelegentlich gibt, aber wo man zumindest gefühlt an der Seite von einem Unternehmer ist, man sagt, der tätigt super Investments in einem kapitalmarktnotierten Unternehmen. Naja, und was Ähnliches haben wir hier auch mit zwei Unternehmen, die ihr, also von daher könnt ihr euch jetzt ganz entspannt zurücklegen, ihr müsst nicht sofort in die Ordermaske gehen, da gehen wir nachher hin bei dem Unternehmen, was ich schon habe, aber jetzt solltet ihr vor allen Dingen euch zurücklehnen und gespannt zuhören, wenn wir über Ascent Industries sprechen. Die erste Aktie, die ihr euch dann für eine Aufnahme zum Handel bei Scalable wünschen könnt. Und wenn ich mir diese Aktie angucke, dann kriege ich zunächst mal eine Beschreibung von einem Unternehmen, wo ich sofort eine Distanz habe. Einfach aufgrund meiner schulischen Historie, die im Chemiebereich jetzt nicht so unbedingt erfolgreich war. Also wir haben eben wirklich breit aufgestelltes Chemieunternehmen, dessen Beschreibung sich so vielfältig liest wie die von BASF, die allerdings nur ein 436. des Umsatzes von BASF macht. Und beeindruckend ist es deswegen, weil hier steht dann eben, das Unternehmen produziert spezielle Inhaltsstoffe und Lösungen für Palette, für eine breite Palette von Endmärkten, darunter Öl und Gas, Haushaltsanwendungen, industrielle und institutionelle Anwendungen, Körperpflege, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Elastomere, da wird es dann für mich schon wieder schwierig auch mit den Begrifflichkeiten, Zellstoff- und Papierindustrie, Textilien, Automobil, Landwirtschaft, Wasseraufbereitung sowie Bauwesen. 14 Elemente und das Unternehmen macht im Jahr 2024 178 Millionen Dollar Umsatz. Spannend, auch in den Unternehmensmitteilungen, planen Aktienrückkaufprogramm für 21% der ausstehenden Aktien bis 2027. Das klingt cool, auch wenn man sich die Marktkapitalisierung 165 Millionen anguckt und dann in den Enterprise Value, auf den Enterprise Value schaut, 130 Millionen, sieht man, also Cash haben sie offenbar, irgendwas scheint da einigermaßen zu laufen, auch wenn die 23 und 24er Jahre offensichtlich negativ ausgegangen sind. Zumindest haben wir da einen negativen Gewinn pro Aktie. Aber da muss man eben auch mal sagen, also wir haben eben schon gesagt, die Beschreibung liest sich so vielfältig wie bei BASF. Und dann kommen wir mal zu einer Pressemitteilung aus dem letzten Jahr, wo sie dann einen Neuumsatz reporten von 10 Millionen US-Dollar mit überdurchschnittlichen Margen, also auf Unternehmensebene überdurchschnittlich. Und dabei unterstreichen sie, dass mit diesem Deal die Skalierbarkeit des Chemicals as a Service, habe ich noch nie gehört, des Chemicals as a Service Modell funktioniert. Und sie kürzen es dann auch so ab, ne, wie Software as a Service, also SaaS, abgekürzt wird, schreiben sie CaaS. Und ich dann sage, okay, Financial Bullshitting wie ein großer, eine Unternehmensbeschreibung wie ein richtig großer. Was ist an diesem Unternehmen so toll, dass du sagst, das ist ein spannendes Investment für 26 und darüber hinaus. Und wie war auch da der Weg des Findens? Lange Anmoderation zu dem Titel. Jetzt du.
Verständlich, dass die Anmoderation lang war. Also erstmal ist es ja der Klassiker, den man bei mir häufig erkennen kann, dass die Zahlen erstmal in allen möglichen Tools sehr hässlich aussehen, weil ich mir immer einrede oder das meine Linse ist, dass ich gerne etwas sehen möchte, was der Markt noch nicht sieht. In dem Fall war es ein befreundeter deutscher Investor, Sebastian Krog, vielleicht auch mal Kandidat für eure Sendung hier, der hat mir die Aktie quasi gepitcht und ich war damals sehr angetan. Und warum war ich angetan? Weil es das klassische Setup ist, was ich eigentlich immer sehen möchte. Es ist ein Good Business, Bad Business Setup. Das ist mit das Interessanteste, wenn man irgendwie was sehen möchte, was der gesamte Markt noch nicht sieht. Einfach nur zur Erklärung, ganz kurz heißt es einfach nur, es gibt eine Sparte, die ist super interessant, hohe Margen, vielleicht nicht so hohes CapEx und es gibt eine andere Sparte, die hat eher niedrige Margen, vielleicht einfach historisch irgendwie so gewachsen im Unternehmen oder der ehemalige Geschäftsführer aber hat sich einfach verliebt in die Branche, wie auch immer, wie es häufig bei Familienunternehmen so ist und hohes CapEx, eigentlich aus der Zeit gefallen etc. Und so ähnlich war es auch hier. Es gab einen Bereich, das ist die Spezialchemie, der ist auch der Bereich, der noch da ist und der andere Bereich waren sogenannte Tubular Products, also wenn man es übersetzen würde, waren es einfach Stahlröhren, die zum Beispiel für die Automobilbranche angewendet wurden. Und da gab es noch zwei Tochterunternehmen zu dem Zeitpunkt, als ich investiert habe. Und die wurden tatsächlich von dem Management auch verkauft. Und da gab es auch in den Earnings Calls immer mal Signale, dass es doch in Richtung Verkauf gehen soll. Und daher kommt auch der hohe Cashbestand. Das erstmal das Allerwichtigste. Also der Case ist eigentlich schon aufgegangen hinsichtlich Turnaround. Und jetzt geht es eher darum, die Früchte zu ernten. Eben das hat sich auch im Aktienkurs, finde ich, zumindest bemerkbar gemacht. Und was jetzt noch übrig ist, ist eben Spezialchemie. Da gibt es auch wieder zwei Teilbereiche. Der eine Bereich ist eigentlich eher Auftragsfertigung, wo dann größere Unternehmen sagen, wir haben gerade weniger Kapazität oder wollen die vielleicht zurückhalten. Macht ihr doch das für uns. Und wie man das so erwarten kann, ist da die Marge eher gering. Da geht es auch eher darum, dass das Unternehmen, also Ascent Industries, Volatilität rausnehmen will aus den Erträgen und aus den Umsätzen. Und der andere spannende Bereich ist da, wo sie an den Endkunden verkaufen. Das ist dann wirklich Spezialchemie, wie wir sie verstehen können. Da geht es darum, dass du sehr zugeschnitten auf den Kunden Chemie herstellst und die dann langfristig bei dir als Kunde da bleibt. Und daher kommt auch dieser wunderschöne Begriff Chemicals as a Service. Und ich bin dir so dankbar, dass du das heute kritisiert hast, weil normalerweise bin ich da mal allein auf breiter Flur, wenn ich solche Begriffe kritisiere. Da geht man mir auch schon manchmal die, sag mal, kleineren Alarmglocken an. Aber das, was sie damit meinen, ist einfach, dass sie auf dieser Basis sehr langfristige Beziehungen eingehen mit den Kunden, weil sie sehr eng mit denen zusammenarbeiten und sehr lösungsorientiert auf deren spezifische Probleme eingehen. Zum Beispiel im Bereich Wasseraufbereitung. Es gab zum Beispiel aus der Teppichindustrie, Papierindustrie, da waren eben diese Unternehmen, die hier Kunden sind von Ascent. Und das ist quasi deren Geheimrezept, dass sie gar nicht irgendwie auf die riesengroßen Märkte gehen, wo sie sofort von hier off the shelf irgendwas nehmen können und in keine Ahnung, wie viele Milliarden Litern was verkaufen, sondern eher eng mit dem Kunden zusammenarbeiten, auch sein Problem orientiert zusammenarbeiten. Das ist eigentlich das Geheimnis von Ascent. Und warum soll das funktionieren? Warum macht das nicht jeder? Auch hier könnte man, wie so ähnlich wie bei der Pharma, du gerade die Antwort gegeben hast, könnte man hier auch die Antwort geben, dass das Management dafür verantwortlich sind. Denn die haben einen sehr ordentlichen Track Record. CEO und CFO arbeiten seit 10 Jahren tatsächlich zusammen in verschiedenen Unternehmen und haben da auch schon erfolgreiche Exits hinbekommen und bei viel größeren Unternehmen vor allem gearbeitet. Auch das ist immer ein Faktor. Manchmal guckt man sich Microcaps an, das Management wirkt erstmal stabil, Zahlen sind stabil und sobald du irgendwie eine gewisse Grenze erreichst, das ist wie eine gläserne Decke, scheitern die brachial, weil du einfach dieses Enterprise-Level nicht hinbekommst. Und das haben die beiden schon bewiesen, dass sie aus der Ecke kommen und deswegen traue ich denen auch zu, dass sie hier dieses Wachstum hinbekommen. Und Wachstum ist auch ein spannender Faktor, weil man erstmal, wenn man auf die Umsätze schaut, klar, das ist ein bisschen jetzt verfälscht, weil sie das Stahlbusiness verkauft haben, deswegen ist der Umsatz jetzt nicht mehr so hoch wie zuvor, aber sie haben sehr hohe Kapazität in ihren Chemiewerken. Da sind wir bei knapp über 50% mittlerweile, wenn wir das mit einberechnen, was du gerade schon gesagt hast, diese 10 Millionen, die eher im hochmargigen Bereich sind, wo sie dann auch diese sticky Relationships haben, sprich langfristige Kundenbeziehung. Und der Turnaround wird vor allem da sichtbar, wenn man sich anschaut, wie die Bruttomargen sich entwickelt haben. Als sie übernommen haben, waren wir da noch im Bereich von 7% oder sowas. Auf Gesamtunternehmensebene momentan sind wir zwischen 28% und 30% und da ungefähr könnten wir jetzt auch sich noch leicht höher, könnte sich da auch die Cross-Margin einpendeln. Und auch bei der EBITDA-Marge, da waren wir, ich glaube, wenn man sich die letzten Zahlen jetzt anschaut, waren wir im Vorjahr bei minus 3,4, jetzt sind wir bei 7% EBITDA-Marge. Klar, von EBITDA geht immer noch was runter. Ich sage das hier bewusst bei Echtgeld TV, weil das, ich weiß, EBITDA ist ein Reizwort für viele Investoren. Das ist nicht, ich erwähne das nicht, weil das irgendwie die tollste aller Zahlen ist, sondern das kann einfach so ein Frühindikator sein für eine gewisse Entwicklung im Unternehmen.
Ja, ist halt immer das Thema. Also bei EBITDA, wenn es dann speziell betont wird, muss ich immer an Manga denken und sein Kernstatement kannst du jedes Mal ersetzen durch Bullshit.
Genau. Bei mir ist es so, wenn ein Unternehmen zum ersten Mal positives EBITDA zeigt, schaue ich mir das immer an und überlege, warum gibt es jetzt vielleicht, ist das ein Frühindikator für eine Entwicklung, die unter der Oberfläche quasi gerade stattfindet? Das kann auch ein guter Initiator für ein Gespräch mit Management sein. Oder ist es halt wirklich so eine Sternschnuppe, die dann verglüht und im nächsten Quartal bist du halt trotzdem wieder EBITDA negativ. Oder du kommst halt nie auf den Bereich, wo du mal beim EBIT oder vor allem beim Net Income, Cashflow positiv bist.
Ja, man muss ja auch immer sagen, also ein EBITDA ergibt sich ja vor allen Dingen auch daraus, dass insbesondere Schindluder getrieben werden kann mit dem D und dem A. Ansonsten gegen grundsätzlich das Thema Earnings before Interest and Taxes, das ist ja etwas, wogegen nicht so viel zu sagen ist. Aber das Schindluder kannst du eben betreiben durch Depreciation und Amortization. Und was hier eben auch noch hinzukommt, es ist eben nicht, du redest offensichtlich nicht über das Adjustierte, also vom Unternehmen nochmal angepasste Ergebnis, sondern eben nach den Zahlen, die da sind. Und wenn man verantwortungsvoll mit eben genau den ganzen Abschreibungstatbeständen umgeht, dann ist es eben trotz allem eine vernünftige und eine brauchbare, auch eine einsetzbare Kennzahl, die einem eine ganze Menge über das Unternehmen und die Profitabilität auch verraten kann.
Aber genau, das finde ich spannend. Ich gucke nämlich tatsächlich auf Suggested EBITDA, weil ich dann gucken kann, ist das denn solide, was die da an Bereinigungen machen und wo kommen die Bereinigungen her?
Adjustiert du oder adjustiert das Unternehmen, ist ja dann die spannende Frage.
Ich nehme ja nicht alle Adjustierungen an. Also erstmal schaue ich mir, was wollt ihr mir denn sagen? Und dann schaue ich immer, bin ich damit einverstanden? Zum Beispiel Stock-Based Compensation, das ist der Klassiker, wo ich sage, nee, das braucht ihr mir nicht zu verkaufen, dass das keine echten Kosten sind. Das Thema ist meiner Meinung nach hinlänglich geklärt, auch wenn manche prominente Investoren, die auch hier zu Gast waren, da auch schon Statements zu abgegeben haben, das anders sehen. Aber für mich ist es eine sehr reale, sind das sehr reale Kosten und könnte es auch...
Also zumindest ist es auf jeden Fall ein realer Kostenfaktor für den Aktionär selber, denn er wird ja belastet.
Ja, genau, deswegen. Also für mich ist das gar keine Frage, aber wie gesagt, Adjusted EBITDA Positive kann ein Free-Indikator sein. Ich sag mal, das ist aber in einem von 100 Fällen so. Nur, dass ihr mich hier alle richtig versteht und ich denke, ich bin ein Idiot, der irgendwie auf jede Bereinigung reinfällt. Das kann einfach nur ein Indikator sein.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social-Media-Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Aber lass uns mal ein bisschen auf das Unternehmen so blicken, wie es jetzt eben dasteht. Wohin soll Ascent laufen beim Umsatz in den nächsten 2-3 Jahren und was soll sich insbesondere auch beim Gewinn oder beim Free Cashflow, was immer du bevorzugst, tun, dass sich daraus ein Schnäppchen ergibt? Denn das Dritte, was ich gerne wissen würde, ist natürlich auch ein Kursziel, was du dir bei dieser Aktie selber gesetzt hast, wo dieses Unternehmen vom Preis an der Börse hingehen soll. Aktuell sind es $17,50 in etwa.
Genau, richtig. Also das Ziel vom Management ist 22% EBITDA-Marge. Wir sind momentan bei 7%. Und wenn man davon ausgehend schaut, wie viel momentan sie an CapEx haben, weil momentan sind sie bei CapEx unter 2 Millionen tatsächlich im Jahr. Das ist sehr, sehr wenig. Wie gesagt, Auslastung ist sehr gering momentan, wenig in Erhaltung reingesteckt. Dann würde da doch ordentlich was übrig bleiben. Und weil nämlich die Verschuldung nicht vorhanden ist, sie haben zwar Leases noch, aber an sich ist es dann, die Conversion von EBITDA zu Free Cashflow wäre sehr, sehr stark dahingehend, wenn sie auf diese 22% kommen. Und wie gesagt, sie könnten auf ein Umsatzlevel von...
Bis wann hin wollen sie auf die 22% kommen?
2030 ist das Ziel, ja. Muss man dazu sagen, ist aber nicht nur organisch, denn theoretisch würden sie auch noch eine Übernahme machen. Das Management ist sehr darin geschult, für uns Investoren zu sprechen. Sie haben uns im letzten Call gesagt, dass sie schon ein paar Übernahmeziele hatten, aber quasi der Return auf das Investment nicht gepasst hat und dass sie deswegen davon zurückgetreten sind vorerst. Weil die gesamte Chemiebranche liegt auch gerade ziemlich am Boden. Theoretisch könnte es Ziele geben, die man günstig übernehmen kann, antizyklisch. Und deswegen, das sollte man sich auf jeden Fall klar machen, eine Übernahme steht hier immer noch im Raum. Ja, gar keine Frage. Und dann auch mit diesen Übernahmen würden sie eventuell dann auf 22% EBITDA-Marge kommen. Ich glaube, 5% von diesen 22 waren inorganisch geknüpft. Aber der Rest kommt aus dem Unternehmen heraus, vor allem auch durch Einsparungen. Sie hatten zum Beispiel noch eine Fabrik aus dem Stahlbereich, wo sie in einem langfristigen Mietvertrag waren und den konnten sie auflösen. Allein dadurch gab es dann 2,1 Millionen an Ersparnissen.
Lass mich mal an einer Stelle kurz nachfragen, weil du eben von einem organischen EBITDA gesprochen hast, wenn ich es richtig verstanden habe. Was heißt das?
Nee, nicht organisch. Also das ist das Ziel, einfach 22% EBITDA und ein Teil davon, 5% davon, 5 Prozentpunkte sind inorganisch in ihren Projektionen. Also quasi durch M&A.
Okay, aber das heißt, sie kaufen besonders margenstarkes Produkt, was über die eigene Marge hinausgeht und erhöhen dadurch nochmal um 5 Punkte die Gesamt-EBITDA-Marge.
Oder durch das Operating Leverage. Ja, ein Teil von deinen Fabrikkosten wird ja auch den Cost of Goods Sold, also der Bruttomarge zugerechnet etc. etc. Also wenn du dann quasi ein Operating Leverage hättest, könntest du auf eine höhere Marge eingehen kommen. Also das ist der Gedankengang, so verstehe ich sie zumindest. Und da sind sie noch ein gutes Stück von entfernt. Wie gesagt, momentan sind sie bei ca. 50-60% Auslastung ihrer Werke. Also das Doppelte wäre eigentlich möglich. Dann wärst du bei ca. 150 Millionen. Sie haben auch noch etwas großzügigere Ziele auf ihren Folien drauf. Die sind aber noch in weiterer Zukunft.
Und wahrscheinlich auch wieder abhängig von den Übernahmen, die da noch im Raum stehen.
Genau, das auf jeden Fall. Also bislang haben sie das Geld, was sie durch den Verkauf der Stahlsparte bekommen haben, eher tatsächlich in eigenes R&D gesteckt. Und R&D muss man hier auch klar framen. Das ist eher darauf bezogen, mehr Leute, die mit deinen potenziellen Kunden zusammenarbeiten, um ein verkaufsfertiges Produkt auf den Weg zu bringen. Und das ist eigentlich das, was mir am liebsten ist. Ja.
Abschlussfrage zu dem Unternehmen. 21% der ausstehenden Aktien wollen sie bis Ende 2027 zurückkaufen. Das ist ja in der Tat auch etwas, was dann Leverage auch für den Kurs perspektivisch bedeuten wird. Denn wenn es dem Unternehmen gelingt, jetzt erstmal nur auf dem Level stehen zu bleiben, trifft dieser Gewinn pro Aktie ja auch auf eine deutlich niedrige Anzahl von Aktien, boostet also den Gewinn pro Aktie schon mal nach oben, sorgt also darüber alleine schon mal für eine Gewinnanhebung, die dann zumindest dazu führt, dass das KGV unter 20 liegt, wenn man die 25er Prognose nimmt. Aber auf Basis dessen, was du so in den Raum stellst, ist es ja eigentlich eher so, dass ich diese Gewinne mindestens, also auch beim Gewinn pro Aktie, mindestens verdoppeln müssen. Dann kommt nochmal der Rückkauf dazu. Und dann reden wir eigentlich auch relativ schnell über ein Kursgewinnverhältnis von unter 10, ohne dass der Umsatz total explodieren muss. Und du gehst ja dann auch noch davon aus, dass es auf Basis dessen, was das Unternehmen sagt, deutliche Steigerungen geht. Aber wie beurteilst du dieses Aktienrückkaufprogramm?
Das Aktienrückkaufprogramm ist eigentlich die Kontinuität dessen, was wir bislang gesehen haben. Wie gesagt, sie sprechen sehr stark die Sprache der Investoren. Sie haben bislang 7,2% der Aktien zurückgekauft, seitdem sie 2024 als neues Management reingekommen sind. Das ist schon recht ordentlich. Also 7,2%, wenn man das vergleicht mit den anderen Aktien, die wir so in einem Large- oder Blue-Cap-Bereich sehen, ist das schon eine Hausnummer. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt 21% der Aktien zurückkaufen. Das ist ein Signal an den Markt. Sie werden Aktien zurückkaufen. Sie wollen sagen, wir sind unterbewertet. Wir achten darauf, dass der Return auf unser Kapital möglichst hoch ist, auf das Investment. Und das ist ein Signal an den Markt. Ich gehe schwer davon aus, dass wir nicht bald irgendwie auf 21% reduzierte Outstanding Shares gucken werden. Das halte ich für absolut unwahrscheinlich.
Okay, also, wenn ihr Ascent Industries im Scalable Broker handelbar haben wollt, dann lasst einen Kommentar unterhalb des YouTube-Videos da, indem ihr einfach nur schreibt Ascent. Und wenn ihr Ascent irgendwo seht, dann reicht uns auch der Daumen nach oben, damit wir das dann nach einer Woche mal für uns auswerten und dann auch sowohl mit Scalable in den Prozess reingehen, als auch, das kann auch notwendig werden, das wissen wir noch nicht, dass es möglicherweise auch notwendig ist, Ascent anzusprechen, weil, wie wir ja schon bei Duolingo festgestellt haben, Unternehmen, die dann in Deutschland irgendwie eine Notierungsaufnahme haben wollen, zumindest einen Schritt machen müssen, und das ist die, dass sie über eine Lei verfügen, über einen Identifier, Legal Entity Identifier. Ich glaube, das ist die korrekte Wiedergabe dieser Abkürzung. Und da geht es einfach darum, dass die dann eindeutig zuordbar sind. Das muss sein, und ohne diese Geschichte geht es nicht. Aber da würden wir dann Christian Schmidt in die Spur schicken, das dem Unternehmen zu erklären. Also, wenn euch dieses Unternehmen auch dafür interessant erscheint, in eurem Depot zu landen, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Oder ihr sagt, Amco Pittsburgh, das ist doch ein spannendes Ding. Wobei ich auch bei dieser Anmoderation erstmal wieder anfange, so ein paar Sachen aufzuzählen, wo man so spontan sagt, was ist denn hier los? Und das Erste, was dann eben auch auf den Folien auffällt, wenn man ganz nach unten guckt, in die drittletzte und vorletzte Zeile, ist, dass da eine Marktkapitalisierung steht von 154 Millionen bei einem Enterprise Value von 294 Millionen. Boom. Also da schon mal die Darstellung dessen, dass da offensichtlich 140 Millionen Net Debt sind. Wenn man dann nach oben guckt und im Bereich der EBITDA-Zeile landet, dann sieht man, dass da auf einer TTM-Basis, also der zurückliegenden 12 Monate, dass da so 32 Millionen EBITDA erwirtschaftet werden, was dann eben diesen von Christian Röhl, muss man ja aufpassen jetzt mit den Christians in der Sendung, von Christian Röhl und mir, ab einem Faktor von 4, also wenn die Nettoschulden das EBITDA um den Faktor 4 oder höher übersteigen, dann ist es erstmal, naja, zumindest noch kein Knockout-Kriterium, aber etwas, wo man ein bisschen aufmerksamer hingucken sollte und wo man sich denkt, also wenn man 4 EBITDAs braucht, um die Schulden abzubauen, dann ist das Unternehmen eben finanziell schon mal so ein bisschen eingeschränkt, was zumindest so auf so einer Checkliste schon mal einen Minuspunkt bedeutet. Und dann, ich meine, dann machen sie eine Sache ja wirklich relativ kontinuierlich schlecht. Wenn man in die EPS-Zeile guckt, ab dem Jahr, naja, da kann man im Jahr 22, im Jahr 20 anfangen, wo es noch 49 Cent Gewinn pro Aktie waren. Aber in 21 waren es 5, in 22 6 und dann ging es runter. 23 minus 2 Cent, 24 minus 13 Cent und das haben sie auch nochmal gesteigert, um knappe 50% nach unten. Auf minus 17 Cent pro Aktie in den zurückliegenden 12 Monaten. Also im Grunde genommen konsequent ins Minus gewirtschaftet, Christian. Warum ist Emco Pittsburgh spannend und was heißt es, wenn wir hier darüber reden, dass es ein Unternehmen ist, der in der Herstellung und im Vertrieb von technisch anspruchsvollen Spezialmetallprodukten sowie maßgeschneiderten Anlagen und Ausrüstung tätig ist?
Genau, das war die Aktie, die mich 6 Tage lang auf Fuerteventura beschäftigt hat, unter den Palmen. Und auch wenn mein Name es anders vermuten lässt, kenne ich mich nicht mit dem Stahlbereich aus. Also Nomen, non est omen in dem Fall. Deswegen war das sehr umfangreich. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass auch ein Business wieder von einer sehr prägnanten Sparte überdeckt werden kann. Und in dem Fall ist das eben diese Stahlsparte, die eigentlich die interessantere Sparte überdeckt. In dem Fall würde ich aber auch nicht mal sagen, dass es ein Bad Business ist, weil es mehrere Katalysatoren gibt, die den Kurs eigentlich jetzt hier nach oben bringen sollten. Und um mal zu beschreiben, was sie hauptsächlich machen im Stahlbereich, sind sogenannte Cast Rolls und Forged Rolls. Wer das jetzt nicht kennt aus dem Stahlbereich, der meiste Stahl wird ja gerollt, gewalzt, je nachdem, in welcher Sprache man sich bewegt. Und dann hast du am Ende diese schön aufgewickelten Rollen, die dann in alle Welt theoretisch mal verschifft wurden, seitens auch unserer deutschen Stahlhersteller. Und für diese Rollen, um diese gewalzten Stahlrollen hinzubekommen, brauchst du eben diese Cast Rolls und Forged Rolls, die dann dafür sorgen, dass der Stahl so platt gewalzt wird am Ende. Ja, das ist das, was das Unternehmen hier herstellt. Und das Schöne an diesem Business ist, dass wenn die Stahlbranche brummt, hast du auch da wieder theoretisch im weitesten Sinne Recurring Revenues, weil die einem Verschleiß unterliegen und dann werden die halt immer wieder nachgeordert.
Nachgeordert, wahrscheinlich muss dann auch noch ein bisschen Wartung betrieben werden.
All das, genau. Deswegen ist das durchaus ein ganz spannendes Asset. War bislang so, dass sie da eine sehr starke Überkapazität haben. Vor kurzem haben sie ein Werk in UK geschlossen, das aufgrund der Energiepreise nicht mehr konkurrenzfähig war. Und auch ein weiterer Punkt, wo man dann sieht, wie der Brexit sich ja auswirken kann oder wie fatal das vielleicht für UK ist.
Ja, und wo man auch sieht, dass auch andere Länder Probleme mit dem Thema Energiepreise haben, nicht nur wir Deutschen.
Ja. Genau, das ist nämlich hier das ganz, ganz große Thema. Und sie haben nicht den politischen Schutz, den die andere Stahlbranche jetzt in der Europäischen Union bekommt. Denn das ist das, was gerade interessant ist. Das eine Werk, wie gesagt, haben sie geschlossen. Das sorgt dafür, dass sie einen riesen Mehrertrag an EBITDA haben. Weil dieses Werk war stark verlustbringend, hat 7 bis 8 Millionen negatives EBITDA generiert. Wenn das jetzt geschlossen wird, ist allein das schon ein sehr positiver Effekt, der sich sofort in den Ergebniszahlen niederschlagen muss. Wie gesagt, in den Events geschickt, das Thema ist durch. UK ist damit zu.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Kurzunterbrechung für unseren Partner Scalable Capital. Ist wichtig, zumindest für eure Kinder, denn bei Scalable gibt es ab sofort Kinderdepots. Das ist praktisch, weil ihr so in eurer gewohnten Depotumgebung Sparpläne für die Kinder anlegen oder mit Scalable Wealth automatisiert anlegen lassen könnt. So habt ihr den Vermögensaufbau der Kleinen oder der auch gar nicht mehr so Kleinen direkt neben eurem eigenen Portfolio im Blick. Scalable ist jetzt also euer Broker für die ganze Familie. Alle Infos findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes und natürlich in eurem Konto. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Aber mit diesen guten Zahlen musst du ja dann eigentlich auch mal langsam losgehen, weil, wie gesagt, also so in den letzten Jahren haben die einen wirklich sehr sauberen Track Record, das Ding nach unten zu ziehen. Und deine Prognose ist dann aufgrund dieser Einstellung, aufgrund dieses Abschaltens da in Großbritannien, muss es eigentlich so sein, dass das Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr in 25, wenn die Zahlen dann vorliegen, aber ab 26, also dem Jahr, in dem wir uns ja jetzt schon befinden, brutal steigende Erträge und vor allen Dingen auch Profitabilitäten, vielleicht nicht brutale Profitabilitäten, aber zumindest mal wieder ein brauchbares Plus erwirtschaften kann. Und damit soll 26 dann auch schon losgehen.
Ganz genau. Es gibt mehrere Aspekte, die dafür sprechen. Ein relevanter Aspekt ist, die Produktion, die in UK noch war, legen sie um auf ihre Werke in Schweden. Schweden wird dadurch mehr ausgelastet und der Stahlbereich, das ist so ein Minimum an Mehrauslastung, also seien es nur 5 bis 10 Prozentpunkte, sorgt für sehr enorme Sprünge in den EBITDA-Margen. Und so wird es hier sehr wahrscheinlich auch sein. Und ein weiterer relevanter Aspekt, der noch dazukommt, ist, dass die EU ja das Thema, hier großes Thema Deindustrialisierung, was ja häufig als Kampfbegriff rumgetragen wird, aber es gibt ja durchaus auch eine de facto Deindustrialisierung in Europa. Und die EU hat das als Punkt erkannt, den sie gerne beheben möchte und führt jetzt Strafzölle ein, so böse das klingen mag, aber de facto ist es so, von 50% ab einer bestimmten Quote an Stahl, der von außerhalb der EU in die EU eingeführt wird. Das heißt, wir wollen oder die EU will die Stahlbranche in Europa erhalten und führt diese Maßnahme jetzt sehr wahrscheinlich ein. Es geht gerade durch das Parlament. Also das Parlament hat nicht Einspruch erhoben. Jetzt ist es gerade bei den entsprechenden, also bei der Kommission, beim Rat, die verhandeln jetzt gerade darüber. Und wahrscheinlich bis Juli ist es dann so, dass die Quote um die Hälfte halbiert wird. Also es wird greift früher der Strafzoll und der Strafzoll wird von 25% auf 50% erhöht. Dadurch wird die eigene Stahlbranche konkurrenzfähiger, weil nicht mehr so viel aus dem Ausland reinkommen kann. Weitere Maßnahme, die erfolgt, ist CBAM. Das heißt eigentlich nur, dadurch, dass wir diesen Zertifikatehandel noch haben, beziehungsweise gewisse Umweltvorgaben haben, dass ab 1. Januar diesen Jahres bereits alle Unternehmen, die Stahl importiert haben, auch quasi auf das gleiche Level gesetzt werden und auch Zertifikate kaufen müssen, um mit den europäischen Herstellern gleichgesetzt zu werden. Das ist eben der relevante Bereich für den Stahl. Also die Auslastung wird sehr wahrscheinlich steigen in Europa, wenn das kommt. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Bislang war das, die Komitees haben, glaube ich, 36-2 Stimmen waren das, die dafür waren. Aber das dauert ja alles ein bisschen länger in der EU. Aber in dem Fall haben sie auch erkannt, dass es durchaus ein wichtiges Thema ist. Deswegen gehe ich davon aus, bis Juli haben wir eine neue sogenannte Safeguard. Das ist der relevante Bereich für den Stahl. Jetzt aber der spannendere Teil, der viel, viel spannendere Teil ist eigentlich das andere Segment. Das ist das Air-and-Liquid-Segment. Teilt sich auch wieder in drei Unternehmen auf. Ein Bereich macht Air-Handling. Das heißt, ihr könnt euch das vorstellen, wie große Klimaanlagen, Luftzufuhr, nur im Projektbereich. Also nicht für euch daheim, sondern, keine Ahnung, irgendein Pharmaunternehmen will irgendwo ein neues Werk hinstellen, will einen Rheinraum hinmachen. Ihr seid das Unternehmen, das das Projekt übernimmt. Ist für mich tatsächlich der wenig spannendste Bereich. Weiterer Bereich ist Buffalo Pumps. Die stellen Pumpen her und überwiegend Pumpen für den Defense-Bereich, also Navy-Defense-Bereich. Sprich, jedes Schiff hat ja logischerweise für Antriebssysteme, für Frischwasser entsprechende Pumpen und da sind die ein Hauptnutznießer in den USA. Das ist eigentlich mit der wichtigste Hersteller. Und die Navy in den USA will unter Trump gerade das Budget erhöhen um bis zu 46%. Das heißt, es wird ein ziemlich hoher Zufluss von Kapital in den Navy-Defense-Bereich erwartet und da sind sie sehr wahrscheinlich ein Nutznießer. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich deswegen groß, weil die Navy sie gesponsert hat bei ihrem Werkausbau. Das lief von 2024 bis 2026, haben die 10 Millionen an CapEx quasi von der Navy bekommen, um das Werk auszubauen und mehr Pumpen zu produzieren. Das heißt, auch diese Früchte werden jetzt sehr wahrscheinlich in 2026 erst erwirtschaftet. Und jetzt der spannendste Bereich ist Aerofin. Aerofin ist ein Hersteller von Wärmetauschern. Wärmetauscher hat jeder von uns daheim, aber Aerofin macht das in einem ganz anderen Bereich. Also es geht einfach nur darum, thermische Energie von einem Stoff auf den anderen zu übertragen. Und die machen das vor allem im Nuklearbereich. Und der Nuklearbereich ist in den USA gerade dermaßen am Boomen, nicht nur wegen den Small Modular Reactors, sondern auch wegen größeren Reaktoren, die überall aufgestellt werden. Und tatsächlich ist es noch spannender, als ich am Anfang dachte, denn diese Heat Exchanger für den Nuklearbereich, die beliefern, also Aerofin, dieses Unternehmen, beliefert 94% des nordamerikanischen Marktes. Also haben quasi Monopol für diesen Bereich. Ja. Und was die auch noch machen, Nuklear-U-Boote und sowas, da liefern sie auch die entsprechenden Heat Exchanger. Und ich sag ja auch, ist sogar spannender, als ich ursprünglich dachte. Ich habe nämlich gesehen, dass eben, du kannst öffentlich einsehen in den USA, wenn Tender ausgeschrieben werden, also Ausschreibung für Unternehmen, wo es dann heißt, so, wir bauen jetzt hier 10 neue Atom-U-Boote, wer bewirbt sich denn auf diesen Vertrag? Und dann hat das ein Auftragsnehmer, beziehungsweise ein Vertriebler von Aerofin, hat sich darauf beworben und die waren speziell für die Nuklear-U-Boote. Und kurz danach hat er tatsächlich Amco Pittsburgh eine Pressemeldung rausgebracht, dass sie den höchsten Order-Eingang ihrer Geschichte haben für diesen Teilbereich und haben auch gesagt, dass es im Bereich Naval Defense und Pharma, glaube ich, war, dass da die Aufträge herkamen. Und es ist sehr, 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 sehr naheliegend, dass es eben genau damit zusammenhängt mit diesen Tendern. Und das ist das Schöne an dieser Aktie, man kann das super gut mitverfolgen, was gerade passiert, wenn man sich die Mühe machen will und diese ganzen Tender mitverfolgen will. Also das ist eigentlich der super spannende Bereich. Und da reden wir tatsächlich am Ende auch nicht mehr über reine nackte Zahlen an irgendeinem Punkt, wenn das mal mehr Leute realisieren, dass da eine Branche unten drunter ist oder ein Unternehmen in dem Konzern drin ist, das super interessant ist, sondern reden wir auch einfach über Fantasie. Wir können uns ganz viele Unternehmen anschauen, die nur am Rande mit Nuklear zu tun haben in den USA und gerade zum zehnfachen Umsatz gehandelt werden. Wenn mehr Leuten bewusst wird, dass Amco Pittsburgh auch diesen Bereich hat, der sehr stark davon profitiert, weil wir reden gerade darüber, dass 10 modulare Reaktoren in den USA gebaut werden und zwar sehr, 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 sehr schnell. Bis Juli sollen schon die ersten 3 fertig sein. Die sind dann nicht in der Lage, Energie ans Netz zu liefern, aber so ein bisschen der Proof of Concept, dass danach die Kommerzialisierung losgeht. Und wenn man da irgendwie mit drin hängt, ist das sehr lukrativ.
Wir haben ja hier ein Unternehmen, was wirklich schon lange am Kapitalmarkt ist. Ich wusste bis heute gar nicht, dass Guru Focus eine so lange Historie an Chartrückrechnungen hat, die hier aber bei 1980 bei dem Unternehmen beginnt. Und für die, die ihr zuschaut und euch fragt, was macht denn dieser komische graue Balken, der in verschiedenen Breiten da jeweils eingetragen ist? Das sind eingetragene USA-Rezessionsphasen. Also ganz spannend an der Stelle. Für uns aber gar nicht so interessant, was da eigentlich seit 1980 so alles passiert ist, außer dass es mal ein informatorisches Highlight darstellt, dass die Aktie irgendwann auch schon mal über 50 US-Dollar stand. Und bei den letzten 3 Jahren ist es eben so, dass die Aktie lange Zeit unter 4 US-Dollar war, zum Jahresende im November 2025 sogar unter 2 US-Dollar notierte und sie jetzt eben auf 7,50 Dollar angesprungen ist. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was ist da, wie viele Informationen sind da eigentlich schon durchgesickert? Und du hast eben von Fantasie gesprochen. Was ist denn da noch deine Fantasie für dieses Unternehmen? Weil du bist ja ganz offensichtlich weiterhin bullish für dieses Unternehmen.
Also auf Basis meiner eigenen Berechnung handeln sie jetzt momentan, wenn wir nur 20% Wachstum nach Einstellung des UK-Werks sehen. Also dadurch allein müsste ich das EBIT da schon auf 42 Millionen circa verbessern. Ja, wie gesagt, underlying. Wenn wir nur 20% Wachstum sehen, ist nach meiner Berechnung, sind wir momentan bei einem 7er PI, also 7er KGV.
Bezogen auf das Jahr 26.
Jein. Es ist, wie gesagt, underlying. Also wenn ihr jetzt am Ende von 2026 draufschaut auf das 10K, also auf das Filing und dann sagt, ja Christian, das sieht ja alles ganz anders aus, als du das gesagt hast, dann habt ihr sehr wahrscheinlich recht. Aber es ist, wie gesagt, eine Annahme, was der Markt spielen könnte bald, sobald diese Earnings Power ein bisschen mehr zum Vorschein kommt und auch auf die Ticker, Guru Focus etc. dieser Welt trifft und sich das bemerkbar macht, dass sie durchaus dazu in der Lage sind, auch Gewinne zu erzielen. Und das war in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer etwas fraglich, mit viel Volatilität versehen. Und du hast ja gesagt, man sieht hier auf der Sicht der letzten 3 Jahre, da sieht es jetzt eigentlich schon so aus, als ob die Gewinne jetzt schon gemacht wurden. Aber ich bin auch erst bei 4 Dollar tatsächlich eingestiegen in die Aktie.
Das wäre nützlicherweise die nächste Frage. Deswegen gehe ich jetzt gerade beim Chart nochmal auf die nächste kleinere Stufe, auf die letzten 6 Monate. Du hast ja gesagt, dass du Ende des Jahres irgendwie auf der Insel warst. Also irgendwie so hier in diesem Bereich, bevor es die 5 Dollar genommen hat. Da warst du auf der Insel und hast dir deine Zeit damit vertrieben, dass du dich mit Amco Pittsburgh beschäftigt hast.
Kein Witz, ich habe vor dem Hotel gewartet auf den Reisebus, der mich zum Flughafen gebracht hat. Und da habe ich meine ersten Aktien gekauft, als ich für ein Unternehmen. Das ist wirklich kein Witz. Also ich musste lange warten, saß auf meinem Koffer und habe da die ersten Aktien gekauft. Das war mein initiales Investment. Und wie gesagt, auf Basis dessen, allein von den Zahlen her, die ich hier sehen kann, die underlying earnings, also das, was quasi unter der Oberfläche ist, sind sie jetzt noch nicht mal teuer, ohne dass man die Fantasie mit einbrechen, dass da irgendwann Leute sagen, das ist jetzt die nächste Nuklearaktie. Und Nuklear ist groß im Kommen. Und dann können wir von ganz anderen Zahlen reden. Also ich habe ja noch keine einzige Aktie verkauft. Ich habe sogar bei 6 Dollar nochmal zugekauft. Das ist etwas, was ich häufig mache. Ich kaufe tatsächlich eher am 52 Wochen hoch als am 52 Wochen tief. Tendenziell, ja, weil mich das nicht abschreckt. Viele Leute strecken das ab, wenn die Aktie schon so ein bisschen so aussieht, als ob alle ihr Geld gemacht hätten und jetzt quasi der Wahnsinn anfängt. Und wenn man auf die Zahlen erstmal schaut, könnte man das ja auch denken. Und hier war es halt ganz spannend zu sehen, was spielt denn der Markt? Warum ist die Aktie jetzt von 2 auf 4 Dollar gegangen? Wie gesagt, UK eingestellt, das Management geht weg vom Empire Building, also immer größer und weiter, mehr Umsatz generiert sich dann in mehr Operating Leverage, wir kriegen bessere Konditionen bei den Banken, klappt häufig dann nicht so gut wie geplant. In dem Fall war das Gesundschrumpfen eine gute Idee, meinem Empfinden nach. Die Q4-Zahlen, muss man gleich warnend dazu sagen, könnten vielleicht jetzt nicht so toll aussehen, auch auf Basis der Buchhaltungsstandards. Wichtiger ist das, was das Management uns sagt. Die Pressemeldung, die sie vor kurzem rausgegeben haben, war schon ein starkes Signal, ein starker Indikator dafür, dass es sehr, sehr gut läuft hinsichtlich der spannenderen Sparte. Und das ist das, worauf ich mich auch fokussieren würde, weil das der Markt sehr wahrscheinlich auch spielt. Eine Risiko möchte ich gerne noch erwähnen. Ist wichtig. Die Air & Liquid Sparte, also die spannende Sparte, hat eine Vergangenheit, nämlich im Bereich mit Asbest. Asbest ist ein Stoff, der durchaus verpönt ist, zu Recht auch, weil er für Krebs sorgt. Und genau deswegen gibt es hier auch Rückstellungen. Das Unternehmen verwendet seit 1980...
Es gibt bereits Rückstellungen dafür.
Ja, die sind auch sehr, sehr ordentlich. Also die Nettoverbindlichkeit, Asbestverbindlichkeit sind 61 Millionen. Sprich, das, was ihr wahrscheinlich von der Versicherung bekommt, netto gerechnet gegen die Rückstellung, die ihr gebildet habt. Das sind 61 Millionen. Das würde ich auch auf den Enterprise Value drauf rechnen. Das ist in meiner Kalkulation, die ich gerade genannt habe, auch schon mit einbezogen. Und da ist es halt so, dass Asbest für Krebs gesorgt hat und auch immer noch für Krebs sorgt. Und diese spezielle Form des Krebs tritt erst nach 30 bis 40 Jahren tatsächlich auf. Also obwohl die Pumpe schon seit 40 Jahren nicht mehr mit dem Asbest irgendwie abgedichtet wurde, kann das immer noch auftreten und dann sind die Unternehmen dafür haftbar. Und USA und Gesundheitsrisiken und Krebs kann sich sehr schnell in sehr hohen Strafzahlungen
zurechnen. Ja, und generell, das gesamte Thema Haftung ist ja in den USA wirklich eins, was immer ja da ist und immer in irgendeiner Form als Damoklesschwert schwingt.
Heute zu erwähnen, ohne diesen Aspekt zu nennen, der durchaus mal als negative Überraschung auftreten kann, wäre fatal. Aber man muss dazu sagen, die 40 Jahre, seitdem dieses Mittel nicht mehr verwendet wurde in den Pumpen, die sind jetzt abgelaufen eigentlich. Aber das ist durchaus etwas komplexer. Es geht nämlich eigentlich nur darum, wann das der Arbeiter zuletzt nachweislich mit dieser Pumpe in Kontakt war. Ja, also wenn die Pumpe noch in Schiffen 10 Jahre danach eingesetzt wurde und der Arbeiter hat da irgendwie mit der Pumpe gearbeitet, dann ist das Unternehmen dafür haftbar. Wie gesagt, aus der Vergangenheit, aber durchaus geht das auch noch gerade in die Gegenwart rein und hat auch schon mal vor 2 Jahren für negative Überraschungen gesorgt. Sollte man durchaus mit in Betracht ziehen. Ja.
Und wenn euch die Amco Pittsburgh-Aktie stärker interessiert, dann reicht uns als Wort natürlich Amco oder euer Daumen an dem einen oder anderen Kommentar, der ebenfalls Amco kommentiert hat. Lasst es dann einfach da. Wie gesagt, wir gehen dann ab in 1,5 Wochen mal auf Scalable zu, fragen danach und pingen ansonsten auch mal das Unternehmen durch Christian an, dass die sich mal um so eine Leihe kümmern soll, wenn es da für Scalable irgendwelche oder bei so einer Handelsaufnahme irgendwelche Probleme geben sollte. Wie gesagt, das steht nicht alleine in der Macht des Brokers, dafür zu sorgen, dass diese Aktie hier in Deutschland handelbar ist. Aber zumindest ist mal ein interessanter Ausflug auch in diese Welt der Nebenwerte. Und in diese Welt der Nebenwerte hat Christian uns ja schon vor 1,5 Jahren reingeführt. Und zwar mit einem Unternehmen, was TrueBridge heißt. Die sind im total spannenden Markt tätig. Anbieter von IT- und Service-Dienstleistungen rund um das Gesundheitswesen. Und zwar mit einem Fokus auf kommunale Krankenhäuser, Kliniken und überhaupt Gesundheitssysteme. So, und wenn man die USA jetzt einfach mal so im Bild hat, ist ja ein wahnsinnig großes Land, wo es eben auch nicht so ganz einfach ist, dann kompetente Dienstleister in wahrscheinlich diesem Bereich auch zu finden. Und da hat sich TrueBridge eben positioniert. Und wenn wir auf die Position schauen, ich hatte damals 1.200 Euro investiert, die ist heute 40% im Plus. Kann man sagen, ja, das ist doch ganz schön gelaufen und ist auch unter zeitlicher Berücksichtigung dessen, was da rausgekommen ist, eine ganz schöne PA-Rendite. Aber, Christian, aus einer Sache kann ich die natürlich nicht rauslassen. Vor einem Jahr stand diese Aktie bei über 30 Euro. Mithin war ich also nicht 40, sondern 150% im Plus. Und das kann ja mal so eine streckenweise Übertreibung gewesen sein. War es vermutlich auch, wirst du gleich was zu sagen. Aber da an keiner Stelle mal ein Signal zu geben, also das nehme ich dir ja schon ein Stück übel.
Also muss gleich dazu sagen, ich habe nur eine Tracking-Position hier drin, also die ist wirklich minimal, aber ich habe auch nicht irgendwie am Hoch oder sowas verkauft, ganz im Gegenteil.
Also du bist im Wesentlichen raus aus der Aktie, sagst du mir jetzt auch noch gerade?
Genau, also ich sehe es in der Beobachtung, ich sage auch gleich, warum es in der Beobachtung ist und warum sie vielleicht jetzt nochmal spannend sein könnte, weil mehrere Faktoren gegen die Aktie augenscheinlich sprechen, die ich aber gar nicht so sehe, und andere Faktoren für die Aktie sprechen, die momentan vom Markt auch noch nicht besprochen werden. Obwohl es ja doch auch eine etwas größere Aktie ist, zumindest für meinen Bereich. Vielleicht noch mal kurz zum Abrufen, was das Unternehmen macht. Revenue Cycle Management ist eigentlich die Hauptaufgabe. Sie kommen ehemals aus der elektronischen Patientenakte. Die ist mittlerweile weit verbreitet. Ja.
Ja. Revenue Cycle Management. Das klingt jetzt nicht komplett intuitiv, finde ich.
Ja, genau, deswegen. Also man könnte auch an Wirecard oder so denken vom Begriff her erstmal. Aber
schöne Parallele
nicht. Also Patientenakte war ursprünglich, wo es daneben herkam, die ist mittlerweile weit verbreitet. In den USA ist der Standard, Thema ist durch, ist ein finiter Markt. Das Unternehmen hat da einen Anteil noch, der wird auch nicht kaputt gehen. Das ist quasi die Cash Cow. Der relevantere Zukunftsmarkt, der auch von Wachstum geprägt ist, ist eben das Revenue Cycle Management. Und da geht es darum, wie vor allem ländliche Krankenhäuser im Fall von TrueBridge ihren Kontakt vom Kunden von der Patientenaufnahme bis zum finalen Zahlungseingang, ist ja durchaus etwas anderes in den USA als in Deutschland, so gestalten können, dass es möglichst wenig Ausfälle gibt. Das geht schon damit los, wenn der Patient aufgenommen wird, überprüft quasi die Software von diesem Unternehmen, das an das Krankenhaus verkauft wurde, ist der Patient denn überhaupt versichert und für was ist er denn versichert? Ja? Also wenn er gar nicht versichert ist gegen Messerstiche, dann müssen wir ihn ablehnen. Also jetzt natürlich ein bisschen zynisch, aber ich glaube, die Kritik an dem US-Gesundheitssystem, die würde ich, glaube ich, nie zu kurz kommen lassen. Deswegen ist das auch für mich so ein Thema.
Ist ja auch schön, dass mal jemand anders die USA kritisiert und nicht nur ich.
Ja, ich bin da gerne mit dabei, weil hier geht es vor allem darum, dass du die quasi, die schwarzen Schafe, die schon gleich rausblickst und sagst, naja, ihr fallt bestimmt aus in der Forderung, euch behandeln wir erst gar nicht. Ist natürlich ethisch sehr, sehr problematisch, muss man sich auch klar machen, wenn man in diese Aktie investiert, dass es vor allem darum geht, möglichst viele Leute abzulehnen, die wahrscheinlich am Ende nicht von der Versicherung bezahlt werden. Das ist eigentlich der Hintergrund. So würde ich es für alle jetzt mal zuhören, mental abspeichern. Und dann sind wir eigentlich schon im Punkt, was hat sich beim letzten Mal getan? Hat sich viel getan eigentlich. Denn beim letzten Mal habe ich ja noch dafür argumentiert, dass Pinetree, was das Investment-Beagle von Damian Leonard ist, der Sohn von dem doch bekannteren Mark Leonard ist, der momentan auch immer wieder in der Presse landet, weil das Thema AI und Software gerade so ein großes Thema ist. Denn Mark Leonard ist der ehemalige CEO und der Gründer von Constellation Software. Durchaus eine sehr, sehr große Aktie, sehr bekannt, hat viele Liebhaber von dem gesamten Kosmos rund um Constellation Software.
Auch insgesamt cooles Geschäftsmodell, muss man auch mal wieder mit dazu sagen. Also Businesses einfach zu günstigen Preisen aufkaufen, selber ein viel, viel höheres Multiple zu haben und alleine darüber schon mal eine Wertschöpfung in der Regel hinzukriegen, weil man bei Constellation eben auch bewiesen hat, dass man nicht nur günstig einkaufen kann, sondern auch eine operative Exzellenz hinbekommt. Zurück zu TrueWatch.
Absolut, die besten Software-Operator der Welt. Zweifelsohne, also ich glaube, es gibt niemanden, der das irgendwie für sich beanspruchen würde, dass sie besser wären als Constellation. Sehr langer Track Record. Und Damian Leonard ist mittlerweile auch im Board tatsächlich, Board of Directors, vorher war er im Hintergrund und hat so ein bisschen mit 13D, das ist immer dann, wenn Aktivisten so anklopfen und sagen, hallo, wir sind jetzt da. So haben sie bei dem Management dann angeklopft und jetzt mittlerweile haben die aber ein Cooperation Agreement, das heißt einfach Management und Pinetree, wie gesagt, Damian Leonard, sind sich einig, wir werden uns beide nicht mehr los erstmal, wir arbeiten jetzt zusammen und wollen gemeinsame Ziele umsetzen. Gemeinsame Ziele heißt in dem Fall Margensteigerung. Es geht hier nicht groß um Umsatzsteigerung, sondern eher um Margensteigerung und die haben wir auch gesehen bei dem Unternehmen. Deswegen ist der Kurs auch so gestiegen auf 30 Euro. Auch das Offshoring hat weiter an Fahrt aufgenommen, weil das machen jetzt viele Unternehmen in diesem Bereich im Revenue Cycle Management, dass sie ihre Mitarbeiter eben nicht in den USA beschäftigen, sondern eher nach Indien auslagern. Ziel vom Unternehmen sind, ich glaube, 60% waren sie es, was sie als Ziel für 2025 gesetzt haben. Und da sind sie ja auch weitestgehend im Plan. Es gab leichte Beschwerden von Kunden, deswegen so dieses Offshoring ist dann doch manchmal schwerer, als es klingt. Und man hat dann häufig auch Doppelbesetzung, bis dann der Übergang perfekt stattgefunden hat. Und das waren auf jeden Fall die Sachen, die bislang passiert sind. Big Beautiful Bill von Trump muss man noch erwähnen. 15 Milliarden für ländliche Krankenhäuser, die in Digitalisierung gesteckt werden. Hat aber auch Nachteile, weil es gibt Einschnitte bei Medicaid, was ja so ein bisschen quasi mit unserer Krankenkasse vergleichbar ist. Dadurch haben die Krankenhäuser Nachteile potenziell, weil mehr Zahlungen ausfallen, was sie aber mehr unter Druck setzt, das von TrueBridge angebotene Softwareprogramm zu verwenden oder den Dienst von TrueBridge. Wie gesagt, es geht hier nicht um Software, es geht eigentlich eher um eine Dienstleistung. Und dann können wir eigentlich schon zu dem Punkt kommen, was gerade primär los ist. Also erstmal glaube ich, dass sie M&A machen werden, denn sie haben ihre Kreditlinie deutlich ausgeweitet, obwohl sie eher Schulden zurückgezahlt haben und haben in den Covenants, also den Bedingungen für die Kredite, haben sie sich auch ausgerechnet, dass sie sehr hohe Addbacks haben. Also sprich, dein EBITDA darfst du sehr großzügig bereinigen und trotzdem bist du noch im Rahmen dieser Covenants. Also auch für Banken ist das EBITDA durchaus eine relevante Kennzahl, wie man hier sieht.
Du hast jetzt eben mit diesem Begriff Covenants um dich geschmissen. Vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, was es damit auf sich hat.
Das setzt quasi den Rahmen dafür, wann du dich innerhalb der Vorgaben der Bank bewegst, die gesetzt hat, wenn du dich
so eine Art vordefinierte Bedingungen für die Inanspruchnahme.
Genau, richtig. Wenn du außerhalb der Covenants bist, kann es sein, dass sie den Kredit fällig stellen, im schlimmsten Falle. Da musst du in sogenannten Covenant Waivers und sowas arbeiten, dass die dann sagen, okay, ihr dürft noch ein bisschen machen, bevor wir euch den Stecker ziehen. Und das soll natürlich nicht passieren. Und hier haben sie sehr großzügige Bedingungen geben lassen, was sie alles zurückrechnen dürfen auf das EBITDA, und dass sie immer noch im Rahmen der Covenants sind. Deswegen glaube ich, bin sehr überzeugt davon, dass sie M&A planen in dem Bereich. Es ist ein sehr fragmentierter Markt, deswegen kann das auch durchaus sein. So, aber warum ist die Aktie zurückgekommen? Das ist eigentlich die relevanteste Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem dem Markt schwer zu kommunizieren ist, dass es halt so ein Margin-Play ist, also sprich, die Margen sollen verbessert werden, das Wachstum ist aber nicht so stark da. Das ist ein Punkt, nicht der relevante. Der zweite, Offshoring, kam vielleicht auch nicht so gut an. Big Beautiful Bill, sehr ambivalent hinsichtlich der Auswirkungen. Muss man auch erstmal schauen, was ist das finale Ergebnis für die Kunden von TrueBridge, die alle ländliche Krankenhäuser sind. Und jetzt der letzte Punkt, der eher für mich persönlich ist. Ich glaube, dass sie mit in einen Topf geschmissen werden mit der momentanen dem Software-Fallout, der gerade passiert. Ja, also AI quasi disruptiert die gesamte Softwarebranche. Und da werden sie, glaube ich, ein bisschen mit reingeschmissen. Ich sehe das bei Software durchaus auch kritisch mit der AI. Also ich bin keiner, der sagt, nee, es bleibt alles so, wie es ist. Ich habe schon gesehen, was mit der AI alles möglich ist hinsichtlich Software, und kann mir auch vorstellen, dass gerade die Terminal Values, also der langfristige Ertrag von Unternehmen aus der Softwarebranche, dadurch angegriffen ist. Also wenn wir nicht auf Sicht von 5 Jahren rechnen, sondern eher auf 30, 45 Jahren oder sowas in dem Bereich. Aber da gehören sie halt eben nur bedingt rein, weil sie eher Services anbieten für Krankenhäuser. Und obwohl sie Software selbst entwickelt haben, könnten sie ja theoretisch in der Zukunft auch selbst weiterhin Software entwickeln, halt nur etwas schneller. Der Moat wird vielleicht in diesem Bereich geringer. Wenn aber die Servicequalität und die M&A-Fähigkeiten, die ich jetzt Damien Lennart einfach mal unterstelle, weiterhin passen, dann gibt es auch eine Zukunft für dieses Unternehmen. Und so würde ich es aber erstmal belassen. Das ist der Grund, warum es eher eine Beobachtungsposition gerade ist und kein Bet-the-Farm-Investment, wie man so schön sagt.
Was mich bei dem Unternehmen eigentlich ganz positiv stimmt, sind so, da komme ich wieder zu den Schätzungen, aber auch zu der Historie, die in irgendeiner Form da liegt. Also wir stehen so in dem Raum für 2025 irgendwie eine Erwartung beim Gewinn pro Aktie von $2,50. Bezogen auf einen Aktienkurs von 20 US-Dollar ist es ja jetzt nicht unbedingt teuer, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und bezogen auf das, was man auch in der Historie sehen kann, also Margen bis in die 30er-Werte rein, das ist ja auch etwas, was man jetzt nicht aller Tage sieht und was gute Werte sind. Allerdings so ein relativ ordentliches Margenflipper, ne? Also plus 30% Marge in 13 und 14, dann aber auch mal in 23 minus 48% als Nettomarge, die dann ausgewiesen wird. Also da geht's ganz schön deutlich mitunter hin und her. Dennoch, wenn man jetzt einfach mal so sagt, also du hast von Umsatzsteigerungen gesprochen, du hast auch von dem einen oder anderen Zukauf gesprochen, der ja dann auch sich in Umsatzsteigerungen bemerkbar machen sollte. Wenn jetzt mal davon ausgeht, dass man mal eine 400 Millionen US-Dollar Umsatz in den Raum stellt und darauf dann auch wieder sagt, naja, wenn die da in Konsequenz weiterarbeiten, müsste es eigentlich mindestens eine Nettomarge von 20% möglich sein. Man dann also bei 80 Millionen Dollar Gewinn landet und den dann ins Verhältnis setzt zu den 15 Millionen Aktien, die es da im Moment gibt, dann würde man in dieser theoretischen Betrachtung bei einem Gewinn pro Aktie von knapp über 5 US-Dollar landen. Ist das etwas, was unrealistisch ist aus deiner Sicht? Oder sind das möglicherweise auch deine eigenen Schätzungen, weswegen du sie auf der Beobachtungsliste hast und wenn sich dann dieses Bild verfestigt, dass sowas möglich ist, du dann wieder einsteigst?
Stell mal die Frage, wie man das erreicht. Also wenn sie jetzt auf M&A gehen und das erfolgreich umsetzen, warum nicht? Also es ist durchaus eine Möglichkeit. Und obwohl ich auch ein Skeptiker bin bei M&A, es gibt Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie eine langfristige M&A-Strategie umsetzen können. Darf auch nicht vergessen, Damien Lennart ist nicht Mark Lennart und es ist auch nicht der Softwarebereich, über den wir hier reden. Das will ich immer wieder klarstellen. Also daran ist das geknüpft. Aber die Margensteigerung ist deutlich. Sie haben ihre Guidance fortwährend erhöht oder eingeengt im positiven Bereich. Also sind nicht irgendwie in den negativen Bereich abgerutscht. Von daher, meine Fantasie geht hier sehr weit, aber meine Zuversicht ist gerade eben nicht an dem Punkt, wo ich sage, dass ich da investieren möchte. Also ich will jetzt hier keine großen Gewinnzahlen in den Raum stellen, eine 20% Netmargin oder sowas. Das halte ich für derzeit sehr, sehr weit weg.
Okay, aber eine Frage muss ich ja dann zum Abschluss für mich zumindest stellen und auch für die Leute, die damals vielleicht mit investiert haben. Du bist im Moment nicht mehr mit dabei. Würdest du im Moment eher auf den Kaufen-Button drücken oder auf den Verkaufen-Button?
Tendenziell eher auf den Kaufen-Button, wenn man eine Perspektive von 10 Jahren hat. Wenn man aber sich jetzt davor bewahren will, dass man in den Abwärtsstrudel weiter mit reingerät hinsichtlich AI und Software, dann würde ich sagen, auf Sicht von einem Jahr wäre es wahrscheinlich genau das Falsche. Ja? Also da werden sie mit reingesteckt. Das ist meine Erwartung. Also kurzfristig nein, langfristig ja.
Ja, also diese Lagerhaftung, die war auch mein Eindruck in der Tat bei dem, was ich so gesehen habe. Und vor dem Hintergrund bleibe ich da ja auch erstmal drin. Also auch, weil ich hier eben sehe, dass im Grunde auf Basis dessen, was in den Raum gestellt wird, es entweder ein KGV im Bereich von 8 oder eben dann von, wenn die Gewinne noch ein bisschen zurückgehen, wieder dann eben auch immerhin noch von 10 ist. Damit kann man in so einem Sektor ja sehr, sehr gut leben. Und man hat eben eine gewisse Erlössteigerungsfantasie, wenn auch langsam. Man hat eine Rückkehr zu alten Margenfantasie und die von dir noch mit eingebrachte Fantasie von Steigerungen durch Übernahmen, von Umsatzsteigerungen, Geschäftsvolumensteigerungen durch Übernahmen. Von daher, jetzt nachdem sich die Aktie quasi in Bezug auf den Rückblick auf die letzten 12 Monate nahezu halbiert hat, kann man hier auch sagen, bleibt man drin. Aber wenn sie nochmal so überpacen sollte, wie sie es offensichtlich Anfang 25 getan hat, dann kann man da auch mal sagen, jetzt vielleicht raus, weil dann verändern sich einfach die Multiples. Und vielleicht ist es ja dann auch so, dass du kurz Bescheid sagst.
Gerne, wenn ich es antizipieren kann. Ja.
Alles klar, das wäre es im Grunde genommen an der Stelle für heute gewesen. 3 Aktien besprochen, eine, in die ich schon investiert bin. Eine zweite, die ihr euch zumindest wünschen könnt. Ich habe bei den beiden Aktien einen relativ klaren Favoriten, der für mich interessanter ist, aber will euch da auch nicht beeinflussen. Also von daher, überlegt euch einfach, ob ihr neben der TrueBridge die von Christian vorgestellte Amco Pittsburgh zukünftig dann mal wieder bei Echtgeld TV sehen wollt und vielleicht im Depot, oder ob ihr auf Ascent Industry setzt und die ja dann in Deutschland handelbar gemacht werden soll. Ihr entscheidet in den Kommentaren. Und damit sage ich an dieser Stelle danke für den zweiten Auftritt hier, Christian.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, und euch hoffentlich auch. Wenn ja, lasst es mich wissen. Wenn nein, lasst es mich auch wissen. Gerne auch mit einem Themenwunsch, der euch viel eher ansprechen würde, als so etwas schwierig zu erreichende und zu interpretierende Nebenwerte im ja, Small Cap. Also unterhalb von 100 Millionen kann man ja vielleicht von Micro sprechen, aber 100 Millionen US-Dollar Börsenwert, das ist ja also eigentlich, ne, das ist schon in dem Bereich mindestens mal Small Cap und ist ja eben auch schon eine unternehmerische Leistung. Euch wünsche ich wie immer, dass ihr gesund bleibt, dass ihr investiert bleibt und mir wünsche ich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Das war's für heute. Tschüss aus Berlin.